Nerd und Krempel, der Nerdcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel, eurem Lieblings-Nerdcast. Heute mal wieder mit einer besonderen Folge, nämlich einer Make-It-So-Folge. Und die kann ich natürlich nicht alleine hier machen. Natürlich auf der anderen Seite des Mumble neben mir im Internet sitzt der gute Gregor und ich sage auch Hallo zu ihm.
Hallo!
Ja, schön, dass wir wieder uns mal zusammengefunden haben für Nerd und Krempel, um mal wieder was Besonderes aufzunehmen.
Ja, wir haben uns, es sieht ja irgendwie fremd aus, irgendwie als wenn wir ganz weit weg von zu Hause wären irgendwie, oder?
Ja, es ist nicht so, als wenn wir sonst, so wie sonst hier uns treffen. Und ja, wir haben uns mal gedacht, wir wollen mal wieder Nerd und Krempel aufnehmen und, aber nicht eine normale Folge. Wir haben so ein bisschen wieder das alte leidige Thema, welches Thema nehmen wir? Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, glaube ich, lass mal Make It So machen. Und dann mussten wir uns nur auf eine Folge einigen. Es gibt ja aber auch nur 5, quasi.
Ja, aber es ging ja relativ schnell. Ich habe, glaube ich, eine Folge vorgeschlagen und du hast sofort gesagt, ja klar.
Genau, meine Voraussetzung war, weil wir haben jetzt schon 2 aus TNG genommen. Die letzten Folgen, das eine hast du ja mit dem guten Sascha, liebe Grüße, gemacht. Und die erste Folge hatten wir über Darmok und Jalat auf Tanagra.
Du wolltest die Animated Series.
Ja, genau. Ich wollte auf jeden Fall die Anime. Nein, ich wollte, hab gesagt, wir machen Voyager oder Enterprise. Und du kamst dann mit der Folge um die Ecke, über die wir heute sprechen.
Ja.
Und das ist eine Voyager-Folge geworden. Werdet ihr sicherlich aber auch schon am Titel. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge nenne. Also vielleicht habt ihr es auch noch nicht am Titel gesehen. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen. Aber ich glaube, wir machen das nicht so Lone Gunman-Show-Style, dass wir wirklich Szene für Szene besprechen, sondern wir gehen einfach mal so ein bisschen drauf ein, was uns an dieser Folge gefallen hat, oder?
Ja, denke ich auch.
Das der Anfang und das Ende.
Genau, wir können ja mal ganz kurz sagen, welche Folge es ist.
Nein, niemals.
Wir sind in der 5. Staffel verborgen und sind bei der 11. Folge der 5. Staffel verborgene Bilder. Oder wie sie im Original heißt, das steht hier nicht.
Es steht
Latent
hier.
Latent Image, ne? Oder?
Ach, warte, jetzt muss ich wieder hier zurück.
Wir sind super vorbereitet auf jeden Fall.
Nein, das Problem ist, ich kann halt während der Aufnahme leider keinen Browser öffnen. Deswegen muss ich jetzt hier ganz kurz nachschauen. Latent Image
ja, doch,
heißt
stimmt.
Sie auf.
Ach, wenn man es nicht hervorhebt. Richtig? Stimmt. Ja, wenn man seine eigene Notiz nicht mehr lesen kann. Genau, Latent Image ist geschrieben worden von Joey Minoski, auch nach einer Idee von Joey Minoski und Brandon Braga, dem allseits beliebten Brandon Braga und Regie hat Mike Wedger geführt, nicht die Sonde, sagen wir gleich.
Nein.
Der Witz war auch nicht schlecht.
Man kann ja über Brandon Braga sagen, was er will, aber das, was er so gemacht hat, ist durchaus besser als das, was Alex Kurtzman heutzutage so macht.
Ja,
aber es ist ja eigentlich unsere Schuld, wie wir festgestellt haben, nicht die Schuld von Herrn Kurtzman.
Was hat er auf Twitter gesagt? Kurtzman ist nur besser geworden, nur wir sind.
Ja, aber das ist es. Ganz kurz, ich muss nochmal ganz kurz eine Wortmeldung meinerseits. Ich muss nochmal ganz kurz was einwerfen. Und zwar, falls ihr euch jetzt wundert, warum wir hier an dieser Stelle im Nerd und Krempel Podcast nicht über den vor kurzer Zeit erschienenen Picard-Trailer sprechen, liegt nur daran, dass wir das gemacht haben, der liebe Gregor und ich, aber nicht an dieser Stelle, sondern in seinem Podcast, Dinge von Interesse. Da war ich auch dabei und wir haben uns den Trailer angeguckt und ein bisschen gesprochen darüber. Hört auf jeden Fall mal rein in die Folge. Natürlich auch in alle anderen Folgen, die
natürlich, aber in die ganz besonders.
Und in die mit mir über Robert Pattinson als Batman. Also die beiden Folgen kann ich euch empfehlen. Da kann ich sagen, die habe ich nicht gehört, aber ich war Teil.
Ja, da bürgst du mit deinem guten Namen.
Ja. Okay, zurück zum Topic. Genau, Brandon Braga, ich wollte nur ganz kurz sagen, Brandon Braga, alle Menschen, die man so kennt, sag ich mal, im Star Trek-Universum, schimpfen ja immer auf den guten Herrn Berman und den guten Braga, finde ich.
Das verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich.
Ja, ich auch nicht. Also auch jetzt nicht schon mal gar nicht mehr.
Das ist das eine. Ich Ich bin viel milder geworden in den letzten zwei Jahren, was das alte Star Trek angeht. Aber ganz ehrlich, Brent Braga hat fantastische Arbeiten abgeleistet.
Ja. Jetzt mal, aber ich finde auch viel Bashing im Internet. Aber
ja, und
ist halt das Internet.
Und bei Rick Berman, Alter, der Mann hat das, auch wenn das am Ende an die Wand gefahren hat, hat der Mann es aber auch 17 Jahre gut geleitet halt. Und ja, er hat ja nicht nur die letzten Jahre, wo vielleicht nicht mehr alles so richtig lief, aber ganz ehrlich, das ist mir immer noch lieber als das, was ich jetzt habe. Ne, und bei weitem immer noch lieber. Und ganz ehrlich, und er hat uns auch die goldene Zeit im Prinzip von Star Trek mit verantwortet. Also diesen Rick Berman-Bash, den ich da manchmal mitkriege, finde ich völlig unangebracht, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir hier eine interessante Folge von ihm. Wir haben uns, oder du hast die ausgesucht, die Folge, glaube ich, weil sie auch wieder mal so ein bisschen, ja, ins Ethische geht, ja, so ein bisschen gut und böse, ja, Entscheidungen treffen, was ist gut, was ist schlecht. Und es geht um
den Doktor.
Eine der beliebtesten Figuren in Voyager, den Holodoc, genau. Deine Figur wissen wir natürlich eindeutig aus den letzten Episoden, die wir gesprochen haben, ist ja immer noch Chakotay.
Ja, definitiv. Ey, der Mann, am Ende hat er Seven of Nine gehabt, das zählt, oder? Das sticht.
Ja, gut, stimmt.
Ja, ey, Mann, der Mann hat mit dem Tattoo im Gesicht das beste Mädel darum gekriegt. Jetzt mal ganz ehrlich, das musst du auch erstmal hinkriegen.
Ja, da ist schon was Wahres dran, aber der Holodoc ist natürlich auch eindeutig eine Figur mit viel Potenzial.
Soll ich mal ganz kurz ein bisschen über die Story was erzählen? Und
aber,
so allgemein,
aber nur
oder?
Ganz kurz, aber nur ganz kurz.
Oder willst du? Du kannst auch, also.
Ja, na bitte.
Na gut, also die Geschichte ist halt die, dass der beginnt damit, dass der Holodoc Fotografien von allen Crewmitgliedern macht, die so ein bisschen dreidimensional auch dargestellt werden für
Holofotografie
für medizinische Untersuchungen, für die Dokumentation derselbigen und halt, damit er sich halt quasi so eine große digitale Bibliothek quasi erstellt. Dabei stellt er fest, dass es bei Harry Kim, von dem wir ein zu damaliger Zeit sehr interessantes 3D-Modell gesehen haben, eine Operation gab, an die er sich nicht erinnern kann, die irgendwann in den letzten 18 Monaten passiert ist, die also eigentlich von ihm kommen müsste, aber er kann sich daran nicht erinnern. Und dann
genau, es muss von ihm kommen, weil
genau,
weil er diese Operation, also diese Art der Operation entwickelt hat. Das
genau,
sein
und Harry Kim sagt zumindest auch, dass er sich nicht erinnern kann an diese Operation, was da gewesen ist. Und ja, beginnt der Holodoc halt eine Ermittlung quasi, was da passiert ist, was da gewesen sein könnte. Und er stößt darauf, dass er noch ganz viele andere Holofotografien hat, unter anderem von einem Crewman, von einem ganz hübschen Mädel, an die er sich auch nicht erinnern kann, und aber auf der mit etlichen Fotos zu sehen ist, und ja, versucht dann halt quasi, naja, im Prinzip stellt er fest, irgendetwas stimmt nicht, irgendwelche Erinnerungen fehlen nicht. Er berichtet halt Janeway davon, dass er da was vermutet halt, dass er irgendwie manipuliert wird. Dann informiert er halt auch Seven, die ihn bei den Ermittlungen unterstützt, und auch feststellt, dass an seinem Programm was getan wurde, aber mittlerweile hat auch er diese Erinnerung der letzten Stunden nicht mehr, als er sich wieder aktiviert. Es hat also wieder jemand an dem Holodoc rumgespielt und seine Erinnerung überhaupt an diese Sache gelöscht, und naja, es gelingt mit Seven of Nines Hilfe quasi, das ein bisschen zu rekonstruieren, und ja, der Holodoc merkt halt, da stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist an Bord, ein Eindringling, der ihn immer wieder irgendwie manipuliert. Wer war diese Frau? Was ist da passiert? Etwas läuft hier ganz schief. Und soll sich aber erstmal deaktivieren, und man sagt ihm, ja, wir werden eine Sicherung um sie bauen, keine Sorge, wir werden das ermitteln, wir finden raus, wer dahinter steckt. Er macht aber quasi ein eigenes Backup von sich, dass quasi seine Kamera aktiv wird, wenn jemand auf die Krankenstation kommt, und dann seine Erinnerungen sind nochmal gedoppelt der letzten 48 Stunden und werden dann wieder hochgeladen. Somit hat er quasi eine eigene Ermittlung gestartet und stellt dabei fest, dass es Janeway ist, die seine Erinnerungen manipuliert, und es stellt sich heraus, dass es einen Unfall gegeben hat. Der Holodoc war mit diesem besagten Fenrich und Harry Kim in einer Shuttle-Mission. Sie wurden angegriffen, und dabei wurden diese Dame und der Harry Kim lebensgefährlich verletzt.
Fenrich Chetal,
wurden lebensgefährlich verletzt und hatten beide gleich schwere Verletzungen, und der Holodoc musste sich entscheiden, wen er von beiden rettet, und er entscheidet sich für Harry Kim. Und kommt damit halt nicht klar und landet in einer moralischen Feedback-Schleife, die ihn immer wieder bis an den Rande des Wahnsinns treibt, weil er sagt, was ist denn, das sind nicht seine Subroutinen, dass er sich dann halt für das Leben seines Freundes entscheidet und gegen die, mit der er etwas weniger befreundet ist, wäre nicht seine Art, dafür wäre er nicht konzipiert, und landet dann immer wieder in einer Feedback-Schleife, die sie in der Vergangenheit im Prinzip damit behoben haben, indem sie ihn immer wieder diese Erinnerung genommen haben, aber sie entschließen sich jetzt, weil diese Verantwortung anzunehmen und ihm zu helfen, damit klarzukommen, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Das war jetzt doch relativ lang, glaube ich, oder?
Naja, du hast es ja ganz gut zusammengefasst, aber wir können ja auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen.
Genau.
Das wollten wir ja auch hauptsächlich machen und keine 1:1 Besprechung dieser Folge. Ist auf jeden Fall eine gute Folge zum Anschauen. Ich habe mir sie auch eben kurz nochmal so, weil, also ich hatte sie im Kopf schon, weil ich auch vor kurzem erst reingeschaut habe. Ich habe sie eben nochmal so ein bisschen die wichtigsten Szenen mir rausgesucht. Und ich muss schon sagen, wir springen mal an den Anfang zurück mit dieser dem Prolog quasi, sag ich mal, ja, wo er diese Bilder macht, das ist schon eigentlich ganz cool. Weil wie wir wissen, ja, tatsächlich so vor zwei Staffeln ist er ständig mit dieser bescheuerten Kamera rumgerannt,
ja.
Was damals ja schon ein Running Gag war, dass er von jedem Scheiß ein Bild macht, ja. Wo er dann ja auch irgendwelche Vorträge mit diesen Bildern geführt hat, wo alle Leute einschlafen, wo sich Janeway schon immer hat von der Brücke, auf die Brücke rufen lassen und so. Da gibt's auch sehr interessante Folgen, lustige Folgen zu. Und da haben wir tatsächlich diesen richtig, also finde ich tatsächlich für Mitte, Ende der 90er einen richtig geilen Effekt, ja, wo er Harry Kim, er sagt auch noch, bleiben Sie hier, dann können Sie sich das Bild anschauen,
ja.
Und wir sehen quasi, wie Harry Kim so von, ja, erstmal das Skelett, dann die Nerven, dann die Muskeln und so weiter sich aufbauen, bis er da als Hologramm in seiner Uniform steht.
Also
das ist schon ganz schön cool. Ja,
auf jeden Fall. Damals wurde dafür eine extra Spezialeffektfirma engagiert, die diesen Effekt gemacht hat. Sah sehr geil aus. Heute sieht es ein bisschen cheesy aus, so 20 Jahre später. Aber damals war es echt okay, der Effekt. Also ja, sehr beeindruckend
also,
sogar.
Also, als ich mir das eben angeguckt habe, also ich fand es auch immer noch okay. Also es ist natürlich nicht mehr auf dem Level, wo wir heute sind, aber wenn man das in dem zeitlichen Spektrum sieht,
ja,
auf jeden Fall total super.
Definitiv, ja.
Genau, und da stellt er halt fest, das ist auch so eine richtig geile Szene, wie sie dann immer weiter reinzoomen, quasi in das Gehirn von, oder den Schädel von Harry Kim hinten, und dann das Narbengewebe da kommt. Aber auch geil irgendwie so, wie Harry sagt so, ich kann mich auch nicht erinnern.
Ja, ja.
Und er so, das ist schon super.
Ja, gerade der erste Teil der Folge hat halt, geht's ja um dieses große Geheimnis, ne?
Ja.
Was ist da, wieso gab es eine Operation an Harry Kim, an die der Doktor sich nicht erinnert? Also,
ja, beide vor allen Dingen nicht, ne?
Ja, also was stimmt mit seinen Erinnerungen nicht? Also der Verdacht liegt ja nahe, dass da eine Manipulation irgendwie extern stattgefunden hat, und dann quasi dieser Weg dahin, wo halt er halt die Crew dann überzeugt davon, dass da an ihm was manipuliert wurde, und vor allen Dingen auch diese Fotos von diesem Crewmitglied, das wir vorher noch nie gesehen haben, was ja bei uns als Zuschauer den Effekt hat, irgendwas stimmt mit der nicht.
Ja.
Die haben wir vorher nicht gesehen. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge erst gedacht, ob mich das ein bisschen stört, dass es eine unbekannte Figur gewesen ist in dieser Folge und nicht eine Figur, die wir vorher schon ein paar Mal gesehen haben, weil es natürlich so ein bisschen wirkt wie der Gaststar der Woche, den man eh nicht opfert, weil man opfert ja nicht, wenn man dann einen Hauptdarsteller und den Gaststar der Woche hat, dann ist klar, dass der Hauptdarsteller überlebt, während der Gaststar den Weg. Und ich habe mich gefragt, ob mich das stört, und eigentlich, dann wäre der ganze Anfang sinnlos gewesen, wenn wir sie vorher schon mal gesehen hätten.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, es geht ja auch, also klar, es geht am Ende darum, dass er seinen Freund rettet, aber letztendlich geht es hauptsächlich eigentlich viel mehr darum, diese Entscheidung zu treffen. Und dass er eigentlich gar nicht so wirklich, also dass sein Programm da zwar für ausgelegt ist, aber es trotzdem damit nicht klarkommt mit dieser Entscheidung.
Ja,
ja?
Also
natürlich auch, weil er seinen Freund am Ende gewählt hat, aber ja, aber natürlich ist es klar, dass sie niemanden geopfert hätten, den wir kennen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Jetrell, wie heißt die nochmal?
Jetrell
ist ja von dem, was wir sehen. Wir sehen Fotos von einer Party, und wir sehen ja dann auch diese
Hochzeit, sag ich schon, ihre
Geburtstagsfeier. Und wir sehen, das ist eine nette, hübsche, junge, liebenswerte Frau, die anscheinend von allen auch gemocht wurde, und das ist einfach so ein Charakter, den man sofort gerne hat. Mhm. Ne? Und das macht's ja einem, tut's einem ja noch so ein bisschen weh dann an der Stelle. Aber es ist einem klar, dass so storytechnisch, dass sie nicht auf Kim verzichten.
Natürlich, ne? aber
wäre bereit für den Wechsel gewesen, nur so am Rande. Ne?
Ja, ich weiß. Aber letztendlich ist es tatsächlich ja auch so, für uns als Zuschauer wäre der Anfang ja auch nicht so spannend gewesen, wenn wir sie schon gekannt hätten.
Ja, es weil ja da der Eindruck erweckt, das ist irgendeine fremde Person, vielleicht eine Alien, eine Invasion, ja, eine Invasorin
also,
und so. Ne?
Genau, also das Rätsel bleibt für uns genauso wie für am Anfang die gesamte Crew und den Doktor offen. Es kann alles gewesen sein. Diese Person kann das Böse gewesen sein, es kann was von außen gewesen sein, es kann alles Mögliche passiert sein. Und das macht es ja dann doch schon interessant.
Und
ja.
Es ist auch clever zeitlich gemacht, weil es sind 18 Monate von den damaligen Ereignissen, also von diesen Ereignissen, wo die Folge spielt, zurück.
Ja.
Ich habe das mal nachgelesen. Anhand der Sternzeit ist die Folge kurz vor Skorpion Teil 1 datiert. Das heißt, bevor Seven an Bord kam, was auch erklärt, dass Seven sich nicht an die Jetal erinnern kann. Und somit, ungefähr so gegen Ende der dritten Staffel zu verorten sind diese Ereignisse halt.
Was ja auch Sinn macht mit Seven of Nine, weil natürlich der Doktor, um so ein bisschen darauf zu kommen und seine eigenen Ermittlungen zu fällen, jemanden braucht, der auch nicht involviert ist.
Ja,
weil ich glaube,
richtig.
Ohne diese Hilfe von Seven of Nine hätte er es am Ende auch nicht geschafft.
Nein, er wäre ja gar nicht das erste Mal da wieder drauf gekommen, wo sie ihm gesagt hat, ihre Datenmatrix ist manipuliert worden.
Genau.
Aber es gibt da einen Kontinuitätsfehler durch diesen Zeitsprung. Weil Ende der dritten Staffel, in der Folge wird suggeriert, dass Paris der Assistent vom Doktor gewesen ist auf der Krankenstation. Das hätte eigentlich noch Cass sein müssen.
Damit kann ich nicht leben. Ich springe einfach mal kurz 1000 Jahre in die Zukunft.
Hast du mir meinen Gag für die Lösung, für unsere Lösung am Ende weggenommen. Danke sehr. Heutzutage wäre man bei Star Trek einfach 1000 Jahre in die Zukunft gesprungen, um dem Problem zu entgehen.
Ja, aber das ist auch die einzig wahre Lösung für jegliches Problem.
Ja, ne? wir machen schon, also das, als Hintergrund, wir machen unter uns schon in letzter Zeit immer wieder Witze darüber, wenn es ein Problem gibt, dann springe ich einfach 1000 Jahre in die Zukunft.
Ja, vor allen Dingen, Problem ist jetzt groß gegriffen, auch wenn wir so sagen, ich müsste mal wieder den Müll rausbringen. Ich springe einfach mal 1000 Jahre in die Zukunft, ich habe keine Lust.
Die Vorstellung ist einfach so super, irgendwie. Dann auf so einem Lavafelsen zu stehen und alles, ein T-Rex, der vor einem steht, um einen herum nur Lava und du, oh Gott sei Dank, keinen Müll rausbringen.
Genau, das ist super. wir können ja noch mal ein bisschen weitergehen. Also wir wissen jetzt Bescheid. Ja, also der Doktor weiß, da ist was. Dann geht er so das Typische. Man geht zu Janeway. Janeway will nicht sich untersuchen lassen zur alljährlichen Untersuchung. Deswegen macht er einen Hausbesuch. Sagt ja aber auch, hey, ich bin da auf irgendeinem Rätsel gestoßen. Da ist irgendwie eine Operation. Harry kann sich nicht dran erinnern. Er kann sich nicht dran erinnern. Ja, das muss irgendwie vor 18 Monaten gewesen sein. Janeway weiß natürlich Bescheid. Ja, und sagt, ja, wir kümmern uns drum, aber sind im Moment alle so beschäftigt, wir machen das später irgendwann. Ja,
es ist schon merkwürdig, ne?
Ja. Genau, ja, gut, aber die Erklärung an sich ist ja auch in Ordnung, ja, also, obwohl ich auch sagen muss, gut, wir wissen, warum Harry sich nicht so da nichts mit zu tun haben will, aber stell dir vor, dein Doktor würde dir sagen, vor 18 Monaten habe ich dich am Gehirn operiert, ich kann mich daran nicht erinnern, du dich auch nicht und dann ist dir das aber auch egal.
Ja. Ne? Ja, das stimmt. Nein, gut, natürlich. Ja, das stimmt schon. Aber Janeway eigentlich reagiert, sie sagt ja zu Tuvok, hier machen sie eine schiffsweite Sicherheitsdiagnose halt und Doktor, deaktivieren Sie sich mal, wir bauen um Sie quasi so einen, um Ihren Teil des Bordcomputer, so ein Kraftfeld quasi, dass sie in Sicherheit sind halt.
Genau, und wenn B'Elanna und Harry irgendwann fertig sind, diese Sachen zu reparieren, dann kommen wir zu ihnen und dann gucken wir uns das mal an. Dann machen wir eine Diagnose vom Programm und so weiter und so weiter.
Ja, genau, und dann ermittelt halt der Doktor auf quasi noch so ein bisschen, er baut sich halt ein eigenes Backup.
Er geht erstmal zu Seven und sagt, hey, komm mal in die Krankenstation, ja, und helf mir mal, weil ich kann das nicht alleine. Und da treffen wir dann ja auf Seven of Nine, die dann sagt, okay, wir treffen uns in einer Stunde, sie kommt rein und der Doktor weiß von nix.
Genau, ja. Genau. Und da ist der Moment, wo sie gesagt hat, ey, ich habe deine Matrix untersucht, du hast recht, da ist was gelöscht worden und er sagt, ich weiß von nix und da stellt sich fest, dass das jetzt wieder passiert ist. Und,
genau, es ja, ist also damit, die Bedrohung ist aktuell immer noch vorhanden.
Genau, und da der Holodoc aber eine gute Biografie, also Sammlung an Fotos hat, weil, wie du schon beschrieben hast, hatte er ja so viele Bilder in der Vergangenheit immer gemacht, was ich schon witzig finde, dass ein Hologramm halt holographische Bilder gerne macht. Und da
er hat halt viele Hobbys, der gute
tauchen
Mann.
Halt diese Fotos mit dieser unbekannten Frau auf. Partyfotos, Weltraumausflugsfotos und das passt ja auch, weil es Seven
Beste,
sie ja auch nicht
Beste,
kennt.
Das
ne?
Beste ist das letzte Foto. Das Foto von dem Angreifer, der auf sie schießt.
Ja,
tolles
ja.
Foto.
Ja, das ist sowieso geil. Also wir erfahren dann halt, als der Holodoc quasi dann Janeway damit konfrontiert, dass er dann halt, er hat ja dann halt mitgekriegt, dass Janeway
genau, seine da sehen wir wieder, da sehen wir wieder diesen selben Effekt. Er macht ja dann diesen Zeitzünder quasi an seiner Kamera und sagt, hey, dem Computer, wenn jemand was an meinen Dateien macht, ja, dann mach sofort davon ein Bild. Ja?
Ja,
und reaktivier mich und stell meine Erinnerungen wieder her.
Ja, aber es ist irgendwie, ja, aber es ist irgendwie, er stellt da diesen großen Fotokasten. Eigentlich ist ja diese holographische Kamera, sie sieht ja aus wie 19. Jahrhundert versucht ins 24. Jahrhundert. Das ist ja einfach wirklich ein großer blinkender Kasten, den er da hat. Das sieht man doch, dass das Ding direkt vor einem steht und blinkt, oder?
Ja, aber es kann ja auch da einfach so stehen und blinken.
Ja, auf jeden Fall ist das halt sein Backup, was auch Sinn
macht.
Genau,
aber wir sehen dann wieder diese coole, weil er lässt es dann ja wieder herstellen, das Bild zeigen, und wir sehen dann wieder diese coole Animation wie am Anfang. Wir sehen das Skelett und so weiter, und dann sehen wir, oh mein Gott, es ist Janeway.
Ja, genau. Und das, da gibt es so einen schönen Moment, wenn er auf die Brücke kommt und Janeway so einen privaten Moment auf der Brücke hat, in dem sie sich mit Chakotay und Tuvok über irgendeinen so Kampf unterhält, wo sie war und den sie gesehen
Chakotay
hat.
Chakotay hat aber recht.
Chakotay hat recht, und sie sagt, nein, ich habe in Reihe 5 gesessen, das ist ganz anders ausgegangen, und Tuvok stimmt aber Chakotay zu, und da macht sie noch so süffisant, als der Doktor auf die Brücke kommt, sagt, Doktor, ich habe gerade keine Zeit, ich muss gerade mit einer Meuterei fertig werden, was ich irgendwie recht witzig finde, so einen lockeren Moment dann auf der Brücke zu haben. Und dann konfrontiert der Doktor sie halt damit, und sie reagiert dann halt auf Janeway, und sagt halt, in mein Zimmer. Und da wird im Prinzip ausgepackt. Also sagt, wir werden
nicht so, noch nicht so richtig. Also sie sagt halt, ja, es gab da was, ja. Und wenn ich ihnen das jetzt sage, dann haben sie aber wieder dasselbe Problem. Wir müssen das halt lösen.
Wir werden ihre Subroutinen dann entsprechend wieder manipulieren, zurücksetzen und diesmal wirklich keine Fehler machen, dass das nicht wieder aufkommt. Er hat ein bisschen an die TNG-Folge Beweise so ein bisschen erinnert, wo es am Ende ja auch nur Data weiß, was da wirklich passiert ist.
Ja.
Aber aber man weiß immer noch nicht so genau, was passiert ist.
Ja, genau.
Nur, dass halt Doktor irgendwelche Informationen hat, die er nicht haben darf und die ihn quasi dadurch
die ihn selber quasi
gequält haben. Genau,
es geht ja eigentlich darum, dass das sehen wir hier an der Stelle schon, dass etwas passiert ist mit diesem Crewman. Ja, sie wurden ja angegriffen, das wissen wir jetzt schon durch die Bilder. Also irgendwas ist da passiert, was am Ende den Doktor quasi fertig gemacht hat.
Und man will es wissen, aber Janeway will es nicht sagen.
Genau, Janeway will es nicht sagen, weil er dann ja wieder in diese Situation kommen würde, und sie wollen ihn ja im Großen und Ganzen schützen davor, aber ich finde das schon an der Stelle, also in der nächsten Szene ist es ja auch so, dass er dann quasi von Chakotay und Tuvok überfallen wird, in Anführungsstrichen, und Seven auf der Krankenstation, wo sie wieder sein Programm löschen wollen.
Ja, aber vorher
Tom Paris ist dabei und sagt, ich muss jetzt die Aufgaben übernehmen, aber es wirkt alles nicht so wirklich, es ist zu seinem Schutz, sondern es ist alles sehr aggressiv gegen
Doktor. Ja, genau. Einmal das, aber sogar die Leute, die man ja schon seit Jahren kennt, wie Paris und so, auch die sagen, ich war dabei, glaub mir, es ist richtig, es ist die richtige Entscheidung. Da ist ja keiner von denen, die dabei waren, die sagt, das ist die falsche Entscheidung. Auftritt Seven of Nine, die hat das ja nicht mitbekommen damals, weil sie ja noch nicht, sie war ja zu der Zeit noch ein bisschen mit dem Borg-Kollektiv beschäftigt, die trifft auf Janeway, und dann gibt es einen diesen berühmten, da gibt es ja eine mit so, eigentlich mit so der besten Sachen bei Voyager sind halt diese Janeway Seven of Nine Dialoge über Menschlichkeit.
Ach so, das meinst du? Ich dachte diese
Videos von
den beiden.
Nein, das auch. Aber eigentlich überredet ja Seven ihn, weil sie das ja vergleicht mit, sie haben ihm erlaubt, sich weiterzuentwickeln, sie haben ihm die Möglichkeit gegeben, mehr zu sein als die Summe seiner Programmierung. Man kann jetzt sagen, wie man Bewusstsein definiert, auch immer, aber sie haben mehr aus ihm gemacht als einfach nur ein Computerprogramm, genauso wie sie mir ja auch gestattet haben, mehr zu sein als eine Borg-Drohne. Und dann wird noch ein bisschen so gesagt, das ist so die übliche auch bei Command, die es bei Data diese Argumentation gab. Hey, das ist ein Replikator, und wenn der Replikator nicht das tut, was ich sage, dann muss er repariert werden halt. Ne?
Ja.
Aber das ist natürlich gerade auch da ein sehr dünnes Eis, weil die wollten ja halt auch immer, dass er sich weiterentwickelt und haben ihm die Freiheit gegeben, dann muss man damit auch leben. Und
genau.
Das sieht Janeway jetzt auch so und dann konfrontieren sie den Holodog, also sie zeigen ihm halt,
sie
Gott sei Dank gibt es Videoaufnahmen von solchen Sachen.
Ne, sie stellen einfach seine gelöschten Subroutinen wieder her und wir sehen das dann quasi, weil sie es nicht als auf einmal machen, sondern in Schritten, sehen wir halt Flashbacks davon, von dieser Geschichte, was damals passiert ist, also diese Geburtstagsfeier und dann
genau. das
Ganze.
Da nochmal was und da sehen wir auch mal wieder, keine Löschung ist endgültig.
Das
ich meine, eigentlich geht es ja darum, dass diese Aufnahmen weg sind, nie gesehen werden können, nie wieder reaktiviert werden können und offensichtlich geht das anscheinend nicht.
Ne? Naja,
sie können ja nur verborgen werden anscheinend.
Naja, es ist ja heute genauso, eine Festplatte löscht sich ja auch nicht, die wird ja nur überschrieben.
Aber anscheinend ist es immer irgendwie wiederherstellbar.
Ja, auch heutzutage bei Festplatten ist das ganz genauso. Also die Technik ist schon nachzuvollziehen, ja. Also wenn du heutzutage eine Festplatte löschen willst, musst du sie kaputt machen.
Ja,
weil
aber
sonst
dass dadurch, dass sie immer von Löschen reden, ist ja eigentlich der falsche Begriff halt.
Naja, du löscht ja auch deine Datei auf deinem Computer und sie ist trotzdem nicht weg.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch deinen Datenstick hier liegen, den du mir gegeben hast.
Ja.
Und ich habe da ein paar Dinge drauf gesehen. Das sollten deine Richter entscheiden.
Ja, also wie gesagt, das von der Technik, das kann ich schon nachvollziehen, dass man das nach und nach wiederherstellen kann. Sie haben das auch ganz gut gemacht, finde ich an der Stelle, dass man das wirklich so in Blöcken sieht. Ja, weil wir sehen natürlich jetzt so wie der Doktor die Geschichte, wie sie damals passiert ist, auch zum allerersten Mal. Klar, am Anfang geht's los, dass Fenrich Jethal eingeführt wird, also sie wird vorgestellt, ja, mit ihrer Party und dass sie, wie du schon sagst, eine sehr nette, aufgeschlossene Person ist.
Alle
lustig,
sie gemocht sie haben.
Genau, sie passte gut zur Crew, sie passte gut rein. Ja, und dann sehen wir diese Mission, ja, und natürlich dann auch am Ende das Alien, was sie beide angreift und erschießt quasi.
Da muss ich nochmal zwei Sachen sagen. Zwei Sachen. Einmal, ich würde einmal gern sehen, dass es ein totales Arschloch ist, was sie da als, wo dann alle sagen, gut, dass der tot ist. Weil sie ist ja schon, nicht nur, dass es ein hübsches Mädel ist, sondern sie ist ja, da in diesen paar Szenen, die wir mit ihr sehen, geht ja jeder der Führungscrew an ihr vorbei und sagt, hey, bis später und wir bauen noch unseren Dataflyer, das rockt und so. Also, dass sie, die hauen uns schon sehr aufs Brot, dass alle sie super fanden halt. Ne?
Ja gut,
und dass sie eine tolle Frau ist. Das ist das eine. Das andere ist aber dieses Alien. Sie sind halt im Shuttle unterwegs. Was ich geil finde ist, gut, dass ich habe mir nur aufgeschrieben. Also als das Shuttle von diesem Alien gekapert wird, sind ja der Holodog, Jethal und Harry an Bord. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, gut, dass das Alien eine Waffe mit drei Läufen hat, oder?
Ja, aber das passte genau.
Der hat auch gedacht, gut, dass ich heute die dreiläufige Knarre mitgenommen habe.
Ich erinnere dich nochmal an Treffen der Generationen, ja. Mhm. Du weißt auch, was ich hinaus will. Wenn die Schilde durchtreffen.
Das müssen wir nochmal diskutieren. Nochmal ganz kurz. Es geht ja bei Treffen der Generation darum, dass das klingonische Schiff die Schildfrequenz hat und wenn man die Schildfrequenz hat, stellt man die Waffen auf die Schildfrequenz um, weil auch die Waffen der Enterprise müssen ja auf dieser Schildfrequenz sein, sonst würden sie ja nicht durch die Schilde nach draußen schießen können. Das heißt ja, dass das klingonische Schiff die Frequenz hat, der Schilde der Enterprise, die auch deren Waffen haben. Und das heißt im Umkehrschluss, auch die Schilde des klingonischen Schiffs müssen ja auch auf dieser Frequenz sein. Das heißt, eigentlich müssten sich alle beide ohne Schilde treffen, oder?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Technobubble ist halt, natürlich ist er totaler Blödsinn, dass er genau drei Läufe dabei hat. Aber es ist schon, schon krass. Die beiden werden ganz schön fertig gemacht.
Beim Holodog wird, das ist übrigens, Grüße gehen raus an den Rewatch-Podcast, wo ich das zum ersten Mal, diese Theorie gehört habe. Und seitdem denke ich drüber nach. Diese drei, Gott sei Dank mitgenommene dreiläufige Waffen.
Hat wahrscheinlich auf seinem Schiff hat er so einen Waffenschrank, Einlauf, Zweilauf, drei, und dann hat er vorher gescannt, drei Lebensformen, dann nehme ich mal die dreiläufige heute.
Ja, oder er ist zum Waffenschrank gegangen und hat gesehen, die einläufige ist nicht mitgegangen, die zweiläufige ist kaputt oder nicht vollständig geladen und dann ging nur die Dreiläufige. Er hat gesagt, na gut.
Aber das, der hat mich so ein bisschen an die Hirogen erinnert,
ja,
von seiner Optik.
Absolut, das hatte ich mir
aber
auch aufgeschrieben.
Aber ist er nicht, weil es wird, ich glaube, es wird gar nicht gesagt, was es für eine...
Nein, ist egal, das ist tatsächlich egal, aber du hast recht. Ich habe letztens eine Folge gesehen, wo man so die Hirogen so nebenbei das erste Mal gesehen hat, wo ich gedacht habe, ach komm, so haben sie die eingeführt, quasi durch einfach nur mal einen kurzen Auftritt, wo sie so ein Netzwerk betreiben da irgendwie. Das wäre so, eigentlich wäre es, das war wirklich, er sah sehr ähnlich aus wie so ein Hirogen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall schießt er mit dieser dreiläufigen Knarre auf die drei Leute und trifft halt Kim und Chatrell schwer, die zu Boden gehen und auch sofort entsprechend harte Verletzungen im Gesicht haben. Die vom Holodog wird nur die Matrix kurz destabilisiert.
Und dann beamt er ihn auf sein Schiff.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil als er dann Kim und Jotrell untersucht, fängt von draußen, wird angefangen auf sie zu schießen und er sagt noch, das ist der Dank dafür, dass ich ihn zurück auf sein Schiff gebeamt hat und Kim sagt so halb bewusstlos, sie hätten ihn in den Weltraum beamen sollen.
Aber
und er lässt das Programm des Doktors nicht zu, er tötet nicht.
Genau, da konnte der Doktor nicht machen. Ist ja auch verständlich. Ne, so als Arzt, er hat natürlich eben seine Programmierung, wo wir
aber
auch gleich nochmal drauf kommen.
So moralisch gesehen, also jetzt, was heißt moralisch gesehen, in dieser Situation ist das schon eine schwere Entscheidung, was du machst, oder?
Also, ja, aber der Doktor, man muss sich ja mal vorstellen, der Doktor an sich hat ja quasi, also sein Programm entscheidet halt und sein Programm kann halt nicht töten, dementsprechend beamt er ihn nicht ins Weltraum, sondern eben auf das Schiff. Ja, aber zum Glück ist die Voyager bald da und rettet die beiden. Ja, also die drei und den Doktor. Und dort wird auch gleich schon festgestellt, beide sind sehr schwer verletzt, beide sind aber auch quasi total gleich verletzt. Mhm. Und es wird jetzt an der Stelle festgestellt, dass diese Waffe etwas im Körper zurückgelassen hat, was eben den Hirnstamm oder das Gehirn angreift.
Genau.
Ja, und jetzt eine spezielle Operation durchgeführt werden muss. Paris sagt dann noch, wir machen das, Sie erklären mir, was ich machen muss. Ja, und dann sagt der Doktor, ja, das geht aber nicht, das ist, kann man nicht machen. Zu viel zu kompliziert. Er muss sich halt jetzt für einen entscheiden. Und dann sagt auch Paris, ne, ja, dann entscheiden sie jetzt, ja. Und dann guckt er nochmal so beide an und dann geht er zu Harry Kim. Und dann fängt er an mit der Operation und wir hören dann halt im Hintergrund, wie Fenrich Chital stirbt.
Genau, dann gibt es noch eine Beerdigungsszene, wo sie alle auf der Brücke stehen. Und die typische, und sie war unter allen Seelen, die mir in meinen Reisen begegnet sind, die menschlichste.
Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Szene, wo man im Hintergrund geht die Tür auf und dann kommt Captain Kirk rein und hält eine ergreifende Rede.
Genau, auch diese Spock-Rede. Und dann schwenkt die Kamera um und wir sehen Saru, der sagt, es ist übrigens Tradition meines Volkes, ein Liedchen zu singen, wenn jemand. Das wäre super. Das wäre ein Treffen der Generation.
Und dann sind wir natürlich alle traurig und so weiter. Und eigentlich geht dann das Schiffsleben ganz normal weiter.
Ja, es gibt da noch einen Moment in der Realität wieder, zwischen diesen Flashbacks, wo der Holodog sagt,
stimmt. Mein Programm müsste damit klarkommen, ne?
Er müsste damit klarkommen, die Entscheidung über, also ich sehe das ganz objektiv und ganz nüchtern und die Entscheidung, ich komme damit klar, von meiner Programmierung auch meinen Patienten zu verlieren. Und stellt sich heraus, nee, so ganz ist es nicht, weil dann kommt eine der besten Szenen, die auch Robert Picardo als eine seiner besten betrachtet, nämlich auf dem bei Neelix in der Küche und es gibt
Neelock.
Halt bei Neelock, genau, Two-Fix, Neelock. Warum haben sie ihn nicht Neelock genannt? Weißt du, auf jeden Fall, wo der Holodog dann quasi, also es ist eine ganz harmlose Szene.
Er soll eine Entscheidung treffen, was für Obst er haben will.
Genau, und er sagt dann, er hält dann zwei verschiedene Arten Obst hoch, da kennst du dich ja besser aus als ich, und sagt, das ist kein Problem, das eine ist so, das andere ist so, kein Problem. Dann entscheide ich mich, auf was ich mehr Bock habe. Aber was ist denn, wenn die beiden exakt gleich sind und hält so beide die komplett
gleiche Früchte? Das eine ist rot, das andere ist so orange.
Ja, genau. Und sagt so, aber was ist denn, wenn sie genau gleich sind? Gleiche Überlebenschancen. Ne? Für was entscheide ich mich? Für den rette ich den oder rette ich den? Komme ich zur Tür rein? Gehe ich links herum oder gehe ich rechts herum? Entscheidung. Und er hat diese beiden dann gleichen Früchte dann so in der Hand und sagt so, ja, ich entscheide mich dann halt erstmal für den, der mir näher steht und wirft die andere so weg.
Ja, er sagt ja dann, er beschreibt das so ganz plastisch eigentlich, was in seinem Kopf, sage ich mal, also in seinem Programm passiert. Sein Programm, er rechnet die Subroutinen, er rechnet aus, was sind die Lebenschancen und so weiter. Und dann behandelt er halt den, der am meisten Lebenschancen hat, oder eben wie in dem Fall seinen besten Freund, und für den anderen tschüss, und dann schmeißt er es durch den Raum.
Aber es ist großartig. Also ja, zu einem, weil einmal ist es wahnsinnig gut gespielt. Die ganze Folge ist von Robert Picardo. Eigentlich, der hat immer gut gespielt, aber das ist eine, wo er wirklich, wirklich
vielleicht
hervorragend
war.
Vielleicht
ist das, weil in seinem Namen das Wort Picard vorkommt.
Ja, wahrscheinlich. Ich denke, deshalb hat er auch die Rolle gekriegt.
Ja, ich glaube auch ausschließlich.
Das Do wurde nachgereicht. Aber er hat genau das, einmal
das
auch
ist
diese Beschreibung.
Es ist wirklich
ja,
sehr
diese Beschreibung, wie du sie gerade gemacht hast, ist fantastisch. Wie er sagt, mit den Wahrscheinlichkeiten und Lebensalter und Schwere der Verletzung und Heilungschancen und all diese Variablen berechnet sein Programm und dann sagt es ganz nüchtern, ganz 0 und 1, der die höhere Chance hat, der wird zuerst behandelt, was auch total Sinn macht. Drainage und so.
Natürlich.
Aber was ist, wenn exakt die Sachen gleich sind? Man kann darüber, ich habe das in der Recherche über die Folge gelesen, dass es wohl sehr unwahrscheinlich ist, dass es wirklich exakt gleiche Verletzungen sind in der Realität sehr unwahrscheinlich ist, dass es so identisch ist, aber nehmen wir es mal so hin, ist halt so und dann diesen Move, den er macht, dass er dann die eine Frucht wegwirft. Ja. Ist fantastisch.
Und dann gehen wir ja in derselben Szene quasi weiter. Dann nimmt er ja so zwei Nüsse in die Hand und fängt wieder an. Also wir sehen, dass halt das wirklich immer und immer schlimmer wird. Und dann springen wir wieder zurück in die Gegenwart. Ja. Und wir denken als Zuschauer ja jetzt schon, Alter, ne, der Typ, der weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist oder wusste es nicht. Gut, dass sie ihn gelöscht haben. Und dann sagt Janeway so einen Satz wie, ja, und jetzt wurde es richtig schlimm. Ja. Also das, was wir da gesehen haben an der Stelle, war erst der Anfang und noch nicht der Gipfel. Ja, der Gipfel kommt dann halt noch, wo es immer und immer, immer schlimmer wird und er sich immer weiter reinreißt und eben diese ethnischen Subroutinen und seine kognitiven Subroutinen eben gegeneinander die ganze Zeit sich in ein Paradoxon hinein manövriert
haben. Es geht ja auch in der Gegenwart ganz schnell so weiter, weil er auch da sofort anfängt, sagen, ja, wissen Sie was, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen,
Ich lösche es selbst
und fängt schon so an, neben Belana auf die Tastaturen zu hauen und sagt, Sie haben recht, ich darf diese Erinnerung nicht behalten und so. Mhm. Und dann wird er erstmal deaktiviert und dann gibt es halt wieder die Diskussion, es ist immer wieder dasselbe, wenn wir bei dem Punkt sind, ne, dann landet er in dieser Feedback-Schleife, dieses emotionale Problem. Was machen wir jetzt? Machen wir wieder den leichten Weg, wir springen 1000 Jahre in die Zukunft oder wir löschen halt die Erinnerung und Janeway beschließt sich dann halt, dass sie das nicht macht, sondern sagt, wir stehen ihm bei.
Sie spricht wieder mit ihrer besten Freundin Seven of Nine, mit der sie solche Themen wohl am besten besprechen kann. Ja,
ja, aber ganz ehrlich, beim Weg, das ist wie mit Data solche Themen.
Ja, natürlich, es ist ja vollkommen in Ordnung. Es ist halt so, weil sie auch einen Weg durchlaufen hat, halt von Borgdrohne zu Individuum, und so weiter. Die haben da halt einen ganz anderen Bezugspunkt. Außerdem ist Seven ja auch die Schülerin vom Doktor, also von daher kann ich schon verstehen, dass sie mit ihr darüber spricht und sie entscheiden sich dann halt, diesmal es gibt, glaube ich, auch so eine Szene, wo sie sagt, was wäre, wenn letztes Mal haben wir ihm nicht die Möglichkeit gegeben, damit zu arbeiten, was wäre, wenn wir ihm es diesmal geben?
Genau, ja,
wir haben letztes
genau.
Mal das Problem einfach abgeschnitten. Indem wir die Sachen gelöscht haben. Was wäre, wenn wir versuchen lassen, das Problem zu lösen?
Und es gibt halt immer jemanden, der für ihn da ist, mit dem er reden kann. Und er sitzt dann quasi auf dem Holodeck in so einem Sessel, was ich sehr geil finde.
Geil wäre, wenn der Holodeck auf dem Holodeck sitzen würde.
Ja, vielleicht macht er das in den Pausen, in den Drehpausen. Auf jeden Fall sehen wir dann immer, dass ein Besatzungsmitglied bei ihm ist und die quasi abwechselnd Wache halten und halt für ihn da zu sein, wenn er dann halt seine Emotionalen quasi kriegt. Und wir sehen dann Janeway, die dann auf diesem Holodeck eine halb bequeme Liege hat und mit dem Buch da liegt und so und auch schon eingeschlafen ist, aber der Doktor fängt dann wieder an, halt diese Selbstgespräche mit sich zu führen, ne, und sie wacht dann auf und er merkt, sie hat Fieber und er reagiert dann total über, das ist ein medizinischer Notfall, sie müssen auf die Krankenstation und er sagt nein, und sie sagt nein, nein, ganz ruhig, es geht mir gut. Ja, und es gibt dann halt was, womit Star Trek eigentlich immer mit so ein bisschen am besten ist, halt ja die Gespräche, wie es ist, damit klarzukommen.
Ja, genau.
Ja,
er sagt dann ja auch noch so von wegen so, sie, man merkt schon, dass es ihr nicht gut geht, ja, deswegen schläft sie auch ein, sie hat dieses Buch dabei und ne, hört ihm aber auch nicht so richtig zu, wenn er da rumsiniert und so und dann sagt sie auch, wie bitte, so, ne, weil sie ihm nicht richtig zugehört hat, weil sie ja auch geschlafen hat, ja, und dann sagt der Doktor, was haben Sie denn für Probleme, worüber müssen Sie denn nachdenken, so, ne, weil er natürlich voll in seinem Film ist und sie
großartig.
Sagt dann halt, genau, auch so Sachen wie, ich denke über Sie nach und ich denke darüber nach, was mit der Situation ist und wie sie damit klarkommen und so weiter. Und das ist schon, obwohl nicht viel passiert, wir sind halt in diesem kargen Holodeck, wir sehen diese zwei Sessel, dem Captain geht's nicht gut, der Doktor ist halt irre geworden durch diese Situation und denkt auch nur an sich im Moment, ja. Und es ist einfach großartig, diese paar Worte, diese Dialoge, die dort gesprochen werden. Er schickt natürlich dann den Captain auf sein Quartier und sagt, ruhen Sie sich aus, werden Sie erstmal gesund, ich komme alleine klar. Mhm. Und liest dann in diesem Buch.
Genau, er liest in dem Buch und es hilft ihm so ein bisschen, oder?
Ja, genau. Es ist so, dass er anfängt dort. Und das ist eine, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Geschichte geht, so, wo er sagt, das ist meine Erinnerung und alles, was ich damit verbinde.
Ich hab das Zitat aufgeschrieben. In diesem Buch, welches meine Erinnerung ist, genau. Auf der ersten Seite des Kapitels, in dem der Tag beschrieben wird, an dem ich dich zum ersten Mal traf, kann man die Worte lesen, hier beginnt ein neues Leben.
Genau.
Stammt aus Dantes Alighieri's La Vita Nuova. La Vita Nuova. Ich spreche es sicher falsch aus.
Wahrscheinlich.
Werde ich jetzt von etlichen Literaturpodcasts gehasst.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur von denen.
Ja.
Aber es ist, und damit endet dann ja auch die Folge mit diesen Worten quasi. Und es ist echt eine interessante und wirklich coole Folge, weil wir viel haben, was Star Trek so auch ausmacht. Ja, wir haben super Technik für die damalige Zeit. Wir haben super Dialoge. Wir haben eine interessante Geschichte und natürlich auch wieder ein Thema, wo man schon drüber nachdenken kann. Klar, natürlich in Wirklichkeit wird es sowas nie geben. Ja, das wissen wir auch. Ja, es kann halt niemanden geben, der genau das Gleiche hat. Also zwei Personen, die genau das Gleiche haben und denselben Zustand und so weiter. Aber trotzdem ist es ein interessantes Thema nachzudenken. Was würde man machen? Wie würde man selbst reagieren?
Ja,
aber
ja, das ist doch eine, jetzt mal ohne Witz, das ist, wahrscheinlich hätte sich auch jeder andere Arzt so entschieden, der nicht, weißt du, also in der Situation, also wenn der Holodoc jetzt ein Mensch wäre, hätte er sich wahrscheinlich doch auch, so ja, hart es sich anhört, immer eher für den, denn er so ein bisschen, ich rette meinen Freund, halt irgendwie.
Ich weiß gar nicht,
er ist Single.
Ja.
Und
ich weiß gar nicht, was ich die Tage geguckt habe. Das muss auch irgendwas auf Netflix oder so gewesen sein. Da auch irgendwie eine Serie, die wollten auch ein bisschen tiefgründiger sein oder so. Oder war es ein Film? Ich habe keine Ahnung. Wo es auch darum ging, wo sie sich unterhalten haben, so von wegen, dass eine Mutter mit zwei Kindern aus dem Krieg abgehauen ist. Ja. Und ein Kind konnte laufen, eins musste sie tragen. Und sie hat dann halt das Baby am Straßenrand zurückgelassen, wo es jämmerlich stirbt, weil sie halt das Kind, das größer war und selber laufen konnte, einfacher retten konnte als dieses Baby. Ja, das ist ja eine sehr viel krassere Situation noch, weil es die eigene Mutter ist, die sich für etwas entscheiden muss. Ja, also es gibt vielleicht nicht diese Situation, aber ähnliche Situationen auch im realen Leben, wo auch man selber wo man selber nachdenken muss, wie hätte ich gehandelt? Wen hätte ich gerettet?
Wenn ich und Jitai da gelegen hätten.
Ich hätte dich gerettet.
Danke.
Nachdem ich versucht hätte, Jitai.
Ja, ehrlich gesagt, das wäre wahrscheinlich das Letzte, wenn ich sehe, wie du sie rettest, sage ich, bin so stolz auf dich.
Ich hätte euch beide nicht gerettet.
Weil du hast Feierabend.
Ja, natürlich.
Und der ist der Feierabend geheiligt. Das ist ja
man
allgemein
kennt
bekannt.
Mich, man kennt mich. Ja.
Ich kann noch zwei, drei Nerd-Informationen reinbringen, wenn du Bock
hast.
Hau raus. Nummer eins, der Doktor sagt an einer Stelle zu Tuvok, eine Anspielung auf angeblich die letzten Worte von Julius Caesar, der zu seinem Mörder Brutus sagte, et tu Brutus.
Ja, auch
et
du Brutus.
Et tu Christoph. Ja, genau. Genau, und noch ein ganz, ganz kleinen Fehler, den wir haben, nämlich bei der Szene, wo Jitai in den Weltraum übergeben wird, trägt Tuvok die Rangabzeichen eines Lieutenant Commanders. Leider war er zu dem Zeitpunkt aber noch Lieutenant. Er wurde erst in der Folge der Isomorph zum Lieutenant Commander befördert. tja, sorry, Nerd-Wissen von Memory Alpha.
Hab ich gesehen in der Szene, fand ich
grauenvoll. Ist ja gleich aufgefallen.
Das ja, natürlich,
Cass,
sofort.
Das mit Cass ist dir nicht aufgefallen, ne?
Naja, weil ich so sehr gefeiert habe, dass Cass nicht mehr da ist, ist mir das sehr aufgefallen,
also,
ja.
Ich bin ja auch bekanntlich nicht der größte Voyager-Fan, ne? Also ich hab,
aber der größte Cass-Fan.
Der größte Cass-Fan, ja. Ich hätte so gerne eine, weiß ich nicht, so Cass The Lost Episodes, The Lost Tales.
Ganz ehrlich, schlimmer als Discovery kann es auch nicht sein.
Nein, ist es nicht. Nein, das ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, nichts ist für mich im Star Trek-Universum. Und, ich bin, wie gesagt, nicht der größte Voyager-Fan. Wir haben das ja schon mal auch ausgeführt, ja. Da sind wir so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber es gibt auch in Voyager mit Sicherheit 30 ganz tolle Folgen.
Ja, also, es gibt wahrscheinlich auch mehrere, ne, aber...
Ja, ich rede jetzt von wirklich tollen Folgen. Und das ist auch eine, die für mich auch dazugehört. Einziges Haar an der Suppe, was ich vielleicht noch hätte, wäre, dass ich finde, dass ihr am Ende vielleicht ein paar Minuten fehlen. Weil irgendwie, ich meine, er sitzt dann da, er hat dann mit Janeway gesprochen, er hat dann das Ding in dem Buch gelesen und so. Und ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwie noch ein bisschen was fehlt, zumal das Thema, also dieses spezielle Ereignis ja auch leider nicht mehr wirklich aufgenommen wird. Also
naja,
es
aber
wird, seine Entwicklung geht weiter, klar, aber genau dieser Fall ist auch nicht mehr erwähnt worden in der Serie später.
Aber tatsächlich muss ich hier sagen, dass ich dieses Ende dort besser finde. Als, wir haben ja auch, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, ach, das war garantiert in einer Lone Gunman-Aufnahme, ja, dass manchmal, ach ja, natürlich, zur letzten Folge, die es wahrscheinlich gibt, wenn ihr das hört, die letzte Lone Gunman-Show-Folge, wird es dann schon geben, wo manchmal halt das Ende, ja, wo man eigentlich einfach merkt, die hatten, ja genau, es ist abrupt, aber man merkt halt, es ist so abrupt, weil sie keine Idee hatten, wie sie es wirklich ausarbeiten und dann einfach irgendwas machen. Und lieber habe ich es hier an der Stelle, dass es nicht aufgelöst wird, wie der Doktor darüber hinwegkommt, als dass sie sich irgendeinen Scheiß ausgedacht haben und so schnell hingemacht hätten.
Ich finde dieses, ich bin irgendwie froh, dass heutzutage Fernsehepisoden häufig eher so knapp eine Stunde sind, also tendenziell länger als die 41, 42 Minuten, die wir da zu der Zeit hatten, weil ich bei vielen Geschichten das Gefühl habe, dass das doch ein bisschen zu kurz ist für eine komplexe Geschichte. Also das reicht nicht für einen Zweiteiler. Also der Inhalt dieser Folge wäre auf keinen Fall ein Zweiteiler gewesen. Aber ich sag mal so, vielleicht so 50 Minuten und noch ein paar Minuten wirklich hinten raus, wo er vielleicht auch mit verschiedenen Crewmitgliedern Ereignisse diskutiert und nicht nur mit Janeway, vielleicht auch noch mit Tuvok, mit Seven of Nine, dass es so Gespräche gibt, die ihm bei der Sache behelfen, Chakotay, der sicher indianische Weisheiten hat oder, ich weiß ihm nicht, irgendwie sein beratendes Tier da lässt oder so, weißt du? Das hätte ich ganz
mein beratendes, so. Mein beratendes Tier ist ein Elefant. Ich habe es gesehen, ich habe mit Chakotay schon meditiert, da hast du noch DS9 geguckt.
Hast du das, hab ich dir das Bild geschickt heute, diesen Zeitungsartikel, wo sie bei Benjamin Blümchen,
er tötet wieder.
Ja, wo sie das trötet falsch geschrieben haben und tötet. Und das
Benjamin Blümchen tötet wieder.
Ich musste sehr lachen, ehrlich gesagt. Aber andererseits, wir haben es immer vermutet, oder?
Ja,
nein,
natürlich.
Nein, ich sag mal so, ich hätte mir ein paar Gespräche mit vielleicht, ich sag mal, weiß ich nicht, Seven, Tuvok und dem beratenden Tier, irgendwie gewünscht noch. So ein paar Minuten hinten raus, was dann so, dass es nicht ganz so offen endet, weil es halt nicht mehr aufgegriffen wird. Aber das ist wirklich nur ein Haar in der Suppe einer ansonsten wirklich, wirklich sehr, sehr guten Folge, die auch sehr gut aufgeteilt ist mit diesem Rätsel, was wir zu Beginn haben, wo wir am Anfang ja wirklich denken, ey, eine Verschwörung, irgendein Undercover-Alien, was vielleicht wird die manche das Schiff gerade irgendwie infiltriert und so. Und dann gibt es halt diesen Change in der Story. Ehrlich gesagt, wirklich eine echt gute Folge mit einem schönen Aufbau.
Definitiv. Wir haben ja auch zwischendurch in der Mitte, wo der Doktor dann auch noch glaubt, die Bedrohung ist halt immer noch da und stellt das der Brückencrew vor und sagt, hey, ich glaube, die sind immer noch unter uns und so, ne?
Ja.
Dieses Alien. Also das ist schon, ja, es ist schon wirklich eine sehr, sehr coole Folge. Sie haben es richtig gut gemacht, dieses Thema nicht... Ein doch sehr komplexes Thema mit den Entscheidungen, wen rette ich, wen ziehe ich vor, warum, wie wäge ich das ab, ja, auch ich als normaler Mensch kann mich da schon so ein bisschen reinversetzen, sage ich mal, was würde man tun und das dann so, so darzustellen mit dem Holodoc, der natürlich noch ganz andere Möglichkeiten hat, ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ja, besonders eben von der Mitte bis zum Ende, also klar, das Rätsel an sich ist okay, aber es geht halt am Ende um das, was von der Mitte an der Folge passiert. Und das ist wirklich richtig, richtig gut, mit richtig guten Dialogen, richtig gut gespielt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass wir über diese Folge gesprochen haben.
Ja, ich auch.
Aber wir hatten noch ganz kurz ein bisschen Trivia, wollen wir euch ja auch noch geben, in der Vorbereitung, noch über eine andere Folge diskutiert.
Ich hab
gesagt, wir müssen kurz darüber sprechen. Und zwar geht es um die Folge Dame Dr. Ass Spion. Ja, ist auch wieder eine Holodoc-Folge. Ich glaube aus der 6. Staffel. Und da geht es um die Tagträume des Doktors und er hat am Anfang einen Tagtraum, wo er das Lied La Donna e Mobile singt mit einem in der Mitte etwas abgewandelten Text, weil Tuvok in sein Ponfar gerät. Ja. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass Gregor einen Ohrwurm von diesem Lied hat, seit einer Woche, anderthalb.
Eine Woche.
Ja. Es tut mir leid.
Ja, es fing ganz harmlos an, als du mir diesen Teil vorgesungen hast und ich mir dann noch dachte, ey, ich muss mir die Szene unbedingt nochmal angucken, guckte sie mir an und dann ist sie nicht mehr aus dem Ohr gegangen und dann habe ich es leider den Fehler gemacht, es dir zu sagen, was halt dazu geführt hat, dass der gute Christoph, wie er mir dann Arklein sagte, auf seinem iPhone eine halbe Stunde brauchte, bis er mir dieses Video extrahiert hat, mit nur dieser Stelle und mir jetzt ständig dieses Video schickt.
Ja, eigentlich wollte ich eine MP3-Datei, aber das hat am iPhone nicht alles so geklappt, da hätte ich den Computer anmachen müssen,
das war es dir nicht wert.
Das war es mir dann auch nicht wert. Vor allem, weil ich weiß, dass wann immer wir uns sehen, ich einfach nur anpfeifen muss quasi die Melodie und da du den ganzen Tag damit zu tun hast. Also wenn ihr uns allen einen Gefallen tun wollt, schaut euch, es ist ja bei Netflix verfügbar, es gibt sogar von alleine dieser Szene einen YouTube-Clip. Ja, guckt euch einfach mal Dame Doktor Ass Spion. Ihr glaube ich, bei YouTube müsst ihr sogar nur Emma Hen singt La Donna e Mobile oder ja, so.
Es ist die erste Szene der Folge.
Genau, schaut euch das an und es geht wirklich nur, also er fängt an mit dem richtigen Lied und wechselt dann in ein Lied, wo er Tuvok helfen muss und es ist großartig. Ich würde sagen, wir verbieten alle Musik auf dieser Welt und hören nur noch das. Für Gregor ist es schon Realität.
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich nur noch das höre.
Und das ist zusätzlich zu der Folge Verborgene Bilder noch unser Hör- und Sehtipp Dame Doktor Ass Spion. Ja. Und wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß hier mit dieser Episode. Nerd und Krempel, make it so. Und wir haben wieder mal ein bisschen über Star Trek sprechen können, was uns, glaube ich, auch ganz gut gefallen hat, oder?
Yay, ja klar.
Vor allem über gutes Star Trek.
Zur Not, genau, kann man ja mal über Star Trek reden.
Ja.
Und wenn es nicht gut ist, springen wir 1000 Jahre in die Zukunft.
Ja, genau, wenn es nicht gut ist, springen wir 1000 Jahre in die Zukunft. Das heißt, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, springt einfach 1000 Jahre in die Zukunft. Da wird sicherlich alles besser sein. Und zwar ohne Erde und Menschen und so. Aber also ansonsten wird sicherlich alles besser sein.
Ja. Mit der 1000. Folge von Nerds und Krempel.
Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Nerd und Krempel.